Ja, liebe Geschwister, wir wechseln jetzt wieder das Thema, oder nicht das Thema, sondern das Buch. Wir haben ja bisher die letzten Male die ersten drei Kapitel im Großen und Ganzen vom Römerbrief besprochen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Apostelgeschichte. Und es ist eine ernste Sache, die wir heute lesen. Da steht jetzt etwas drunter, was ich nicht lesen kann. Sind heute Geschwister aus Rumänien da? Aus Ukraine da? Ja? Ich habe hier den Text ich glaube, das ist Russisch. Das ist nur die. Also wir sind heute ziemlich international. Großbritannien, Great Britain, Niederlande, Ukraine. Rumänien, Afghanistan, heute nicht. Ja, Afghanistan, der Herr ist überall, das ist wunderbar. Und die Apostelgeschichte ist der Beginn des Wirkens des Heiligen Geistes durch die Apostel, als Fortsetzung von dem, was Jesus auf der Erde getan hat. Und es begann damals in Jerusalem, dann ging es nach Samaria und Judäa und dann bis ans Ende der Welt. Ein bisschen was davon erleben wir heute schon, oder? Okay, ich möchte einen kurzen Rückblick machen über die ersten drei Kapitel vom Römerbrief. Es ist nämlich ganz interessant, dass wir diese beiden Bücher parallel lesen oder abwechselnd lesen, weil wir auf der einen Seite Lehre bekommen, also Dinge, die man erklärt, systematisch erklärt bekommt, auf der anderen Seite aber auch Dinge erlebt und miterlebt, die sich getan haben. Die Apostelgeschichte ist das Geschichtsbuch, der Römerbrief ist das Lehrbuch und das gehört zusammen. Im Römerbrief haben wir in den ersten Abschnitt, den wir studiert haben, gelernt, dass Gottes Zorn die Folge der Ungerechtigkeit, der Gottlosigkeit der Menschen ist. Und was mir hängen geblieben ist von dieser Predigt damals, ist, dass es eigentlich der Zorn Gottes drückt sich in dieser Ungerechtigkeit, in den vielen schlechten Dingen, die in der Welt sind, aus. Ja, weil die Menschen so sind. Ja, der Zorn Gottes ist die Folge dessen, was die Menschen falsch tun. Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit in der Welt. Gott ist aber gerecht und er richtet gerecht. Und wir müssen ihm das Gericht überlassen. Wir sollen nicht selbst andere verurteilen, aber Gott wird gerecht richten. Auch das ist eine der Botschaften aus dem Römerbrief. Und die vielleicht für uns unangenehmste, alle Menschen, auch wir, jeder von uns, wir sind alle Sünder. Wir unterliegen alle dem Gericht Gottes. Aber, und das ist die frohe Botschaft, es gibt eine Hoffnung. Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Umkehr, Neuanfang. Es ist möglich, dass wir wieder neu beginnen können, weil uns Gottes Güte herauszieht aus dem Sumpf der Ungerechtigkeit, aus der Gottlosigkeit. Er zieht uns durch seine Güte in ein neues Leben, wenn wir es annehmen. Wir werden alle ohne Verdienst aus Gnade gerechtfertigt. Eines der zentralen Wahrheiten, die wir auch letzten Sonntag gehört haben, wir werden ohne Verdienst aus Gnade gerechtfertigt. Das ist die große und wichtige Tatsache des Evangeliums, aus Gnade gerettet. Und jetzt möchte ich einen kurzen Rückblick oder Überblick über die Apostelgeschichte machen, damit wir wissen, wo wir ungefähr stehen. Ich habe das damals bei der Einleitung so eine Skizze gemacht, die hat man nicht lesen können. Ich habe jetzt eine alte gefunden, die ich kopiert habe. Da kann man einen ganzen Überblick, sieht man da. Und wir sind ganz am Anfang noch, ja? Da hier hört mit Kapitel 6, Vers 7, hört der erste Teil der Apostelgeschichte auf. Und noch ist alles in Jerusalem. Noch befinden sich die Apostel, die ersten Christen und die vielen Leute, die dann schon gläubig geworden sind, in Jerusalem. Und sie blieben dort. Gott hat dann erst eingreifen müssen, damit das Ganze aus Jerusalem hinaus nach Judäa und später bis ans Ende der Welt gekommen ist. Am Anfang, in der ersten Phase der Gemeinde, haben wir den Geburtstag der Kirche, der Gemeinde erlebt. Und das war Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Hier ist diese neue Idee, die Gott hatte. Idee ist vielleicht schlecht, aber es ist seine Erfindung. Ja? Diese hat er in die Welt geschickt. Jetzt gibt es Gemeinde. Das war anders, als es vorher war im Alten Testament. Zu Pfingsten hat etwas ganz, ganz Neues begonnen. Und das ist auch noch heute Realität. Auch wenn wir vielleicht das oft anders empfinden. Zu dieser Zeit begann auch das Wachstum der Gemeinde. Es gab Erweckungen. 3000 Leute, 5000 sind hinzugekommen. Unvorstellbar, wie schnell das damals passiert ist. Und wir wünschen uns das heute manchmal, ja nicht nur manchmal, hoffentlich wünschen wir uns das auch, dass es mehr passiert. Und es kommen 3 Leute in 5 Jahren. Okay. Wachstum war von Anfang an ein Teil eine Eigenschaft der Gemeinde. Und es hat auch eine gewisse Rollenverteilung gegeben. Und das ist wichtig. Wir müssen das immer im zeitlichen Zusammenhang sehen. Damals war die Rolle der Apostel eine ganz besondere. Sie hatten die Lehre und die Verkündigung, die Predigten. Es sind mehrere Predigten in der Apostelgeschichte aufgezeichnet, von Petrus, später auch mal, was der Stephanus, der zwar kein Apostel war, gesagt hat, aber im Prinzip können wir von diesen Predigten auch etwas ablesen. Wir können lernen, wie man das Evangelium verkündet. Was ist wichtig? Jesus ist der Messias. Jesus wurde von den Menschen abgelehnt und getötet. Gott hat Jesus wieder auferweckt und das vergessen wir so oft, wir sind auferweckt, aber er sitzt auf dem Thron Gottes im Himmel und er wird wiederkommen und er wird richten. Jesus kommt wieder. Das war ist immer in den Predigten drinnen. Jesus kommt wieder und wird richten. Und der Aufruhr, alle sollen umkehren und an Jesus glauben und sich auf seinen Namen taufen lassen. Das war der Prototyp sozusagen, das erste Modell einer Predigt, die uns Petrus hier gibt. Alle sollen umkehren. Und das war auch schon, was wir schon vorher auch einmal angesprochen haben. Im Römerbrief gibt es das genauso. Umkehren, Neuanfang. Eine der Rollen der Apostel war aber auch noch, dass sie, und vor allem sie, Zeichen und Wundertaten. Ich habe hier ein paar Stellen dazu geschrieben. Es sind wunderbare Dinge passiert. Und das muss man auch in den damaligen Zusammenhang sehen, aber man darf es nicht kleinreden oder sagen, naja, das war alles damals. Und es gab einige, und jetzt kommen wir schon nahe an unseren heutigen Text, ich habe jetzt lang die Vorgeschichte erzählt, aber es gab auch einige Kennzeichen in der Urgemeinde oder Urkirche. Was war damals typisch? Wenn ich euch frage, was war typisch für die erste Gemeinde? Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und die Gebete. Vielleicht fällt das dem einen oder anderen ein, dieser berühmte Vers in Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und den Gebeten. Und auch wenn die Apostelgeschichte das Geschichtsbuch kein Lehrbuch ist, ist es doch für uns ein Modell, was ist wichtig für eine Kirche, für eine Gemeinde. Ja? Und der Römerbrief bestätigt das dann auch, und wir werden das ja auch immer wieder erleben, und die anderen Briefe im Neuen Testament auch. Ein zweites Kennzeichen war die Gütergemeinschaft. Davon werden wir heute noch mehr lesen. Die Gütergemeinschaft, sie hatten alles gemeinsam. Interessanterweise wird das in den Briefen nicht mehr bestätigt und ich werde auch kurz darauf zurückkommen, was damit vielleicht auf sich hat. Ein ganz wichtiger Teil, den ich nochmal hervorheben möchte, ist das Gebetsleben. Und ihr erinnert euch vielleicht an die erste gravierende Anfechtung, die auf die Gemeinde von außen herangekommen ist, nämlich wie die Apostel, nämlich der Petrus und der Johannes, vor den Hohen Rat zitiert worden sind und wie sie ganz stark bedroht worden sind, sie dürfen nicht mehr von Jesus reden. Das wollen sie nicht, ja? Und sie kommen zurück und was macht die Gemeinde? Sie betet. Das Gebetsleben war ein ganz zentraler Ding, ganz zentraler Faktor in der ersten Kirche, in der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde. Und das ist etwas, was sicherlich auch heute noch ganz wichtig ist. Und es wird auch bestätigt in den Lehrbüchern, in den Briefen. Und deshalb kommenden Dienstag Gebetsstunde. Und es sollte wirklich unsere Gemeindegebetsstunde sein, wo jeder, der Zeit hat und jeder, der die Möglichkeit hat, teilnimmt. Ich möchte euch wirklich sehr ermutigen. Und wir werden einfach diese Zeit, und das möchten wir einfach mal klein anfangen, einmal im Monat, die haben das damals oft gemacht. Am Anfang täglich. Und wir sollten da wieder in diese Richtung uns bewegen. Ja, das waren die Kennzeichen der Urkirche. Und dann gab es Herausforderungen, die ersten Herausforderungen, wir sagen auch Anfechtungen, Gefahren von außen, die Bedrohung durch den Hohen Rat. Ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Diesen Namen sollt ihr nicht mehr verwenden. Und der Petrus sagt ganz klar drauf, wir können es nicht lassen. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es gab Anfechtungen, Herausforderungen von innen. Und jetzt sind wir bei der heutigen Geschichte. Es gab eine erste Gefahr oder Anfechtung, ein Problem, das innerhalb der Gemeinde war, nicht von außen hineingetragen. Und das ist eigentlich interessant, dass der Lukas, der das geschrieben hat, so offen auch diese Dinge anspricht. Es ist nicht, dass das man verschweigt, das was alles in der Gemeinde passiert ist, sondern es waren offensichtlich von Anfang an innere Probleme. Und über diese inneren Probleme, über eines dieser inneren Probleme, werden wir heute reden. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz den Text von 4, 32 bis 37 mit euch beginnen und dann Kapitel 5 und 1 bis 11 einmal anschauen. Das hier, der Text, der auf dem auf der Folie ist, ist der Text von, ist die Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, die ich finde, die ist sehr gut verständlich. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was bedeutet, einer der andere ermutigt. Er besaß ein Grundstück und verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Das war eigentlich noch der Text, den wir beim letzten Mal in dem Abschnitt, den Samuel gepredigt hat, der da noch dabei war. Aber ich denke, den müssen wir heute auch denken, wenn wir jetzt weiterlesen. Übrigens, den Josef, den müsst ihr euch merken, den Barnabas. Das ist ein wichtiger Mann im Neuen Testament. Einer, der andere ermutigt. Barnabas. Der wird uns noch begegnen. Jetzt kommen zwei andere. Jetzt geht es Apostelgeschichte 5 weiter. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nun nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Und tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam am Boden vor Petrus liegen. Sie trugen sie hinaus, begruben sie neben ihrem Mann. Tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Das ist eine Kirchengeschichte. Das ist eine ernste Geschichte. Und ich hätte sie lieber nicht in der Bibel, ganz ehrlich. Warum steht das in der Bibel? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was war eigentlich das Problem? Was haben die zwei falsch gemacht? Was haben sie falsch gemacht? Wenn wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen, dann steht etwas drinnen, dass ihr Fehler, sage ich jetzt mal, ihre Sünde kam aus ihrem Herzen. Das ist ganz wichtig. In Vers 3 steht, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und Vers 4b steht es nochmal, dass sie sich im Herzen etwas vorgenommen haben. Es geht offensichtlich um etwas Inneres. Es kam aus ihrem Herzen. Was kam aus ihrem Herzen? Das Wort, das hier steht, nämlich, dass sie beiseite geschafft haben, das ist nicht nur etwas auf die Seite legen, sondern das ist ein Wort für Unterschlagung. Ein bisschen mit Betrug hängt es vielleicht zusammen. Man kann annehmen, nachdem Petrus selber sagt, dass sie ja nicht gezwungen waren, das zu verkaufen und dass sie auch nicht gezwungen waren, den gesamten Erlös der Gemeinde als Spende zu geben, man kann annehmen, dass sie vorher schon das irgendwie angekündigt haben, so sagen manche, sagen Kommentatoren, oder dass sie das sozusagen, dass es eine Art Vertrag gegeben hat, mündlich wahrscheinlich nur, wir bringen euch das Ganze, was wir für diesen Grund bekommen, und dass sie dann etwas beiseite geschafft haben. Wenn es umgekehrt wäre, sie verkaufen es und sagen, gut, wir haben so viel und diesen Teil geben wir der Gemeinde. Dann sagt Petrus, da wäre das okay gewesen. Aber ihr habt jetzt etwas, was vorher festgelegt war, als so wie bei einer Unterschlagung beiseite geräumt. Irgendwas war da Unrecht dabei, mit was Betrug oder Unterschlagung bedeutet. Zumindest ist es so von dem Wort her zu erklären. Das Entscheidende ist aber, wie ich es verstehe, ist, dass sie so tun, als ob sie etwas Besonderes machen und etwas ganz Besonderes. Sie möchten vielleicht sogar den Barnabas, von dem wir vorher gelesen haben, übertrumpfen und noch mehr geben. Sie tun so, als ob. Und das ist etwas, was Heuchelei ist. Heuchelei ist so tun, als ob. Und ihr merkt schon, das ist nicht nur eine Sache, die bei solchen Spenden auftritt, sondern es kann bei sehr, sehr vielen Dingen der Fall sein. Wir tun so, als ob. Und wir glauben, wir können damit Menschen belügen. Heuchelei hat im Inneren das Bedürfnis oder den Sinn, die anderen Menschen zu belügen. So tun, als ob alles in Ordnung ist außen, aber innen ist es anders. Ja, ich belüge meine Umgebung. Das Thema ist aber, und das sagt die Bibel hier ganz hart, und Petrus spricht es aus, sie haben nicht die Menschen belogen, sondern sie haben den Heiligen Geist und Gott belogen. Gott belügen? Wieso? Wieso belüge ich Gott, wenn ich heuchle? Und dann noch etwas. Sie haben sich da offensichtlich gut abgesprochen. Das war ein Plan, das war nicht ein Zufall. Naja, kalt man uns ein bisschen was, sagt der Ananias und seine Frau weiß es nicht, sondern sie haben das abgesprochen und die Frau wird angeredet. Nochmal, war es diese Summe? Und sie sagt, ja, genau, diese Summe war es. Also sie haben sich das vorher abgesprochen. Also hier ist schon ein gewisser Plan dahinter. Das ist nicht zufällig entstanden, sie sind nicht hineingestolpert, sondern das war geplant. Und die Folge? Die ist schrecklich. Plötzlicher Herztod, könnte ich mal sagen. Ich denke mir, als Medizinerwort wird sowas gewesen sein, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Auf jeden Fall waren sie sofort tot. Beide. Was ist die Folge der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod, steht im Römerbrief. Haben wir noch nicht gelesen, kommt im Kapitel 6. Der Lohn der Sünde ist Tod. Also im Prinzip ist das, was hier passiert, so schrecklich es ist, eigentlich nur sichtbar machen von dem, was jeden betrifft, der sündigt. Und es ist plötzlich oder irgendwann einmal. Wir alle werden einmal sterben und wir werden uns rechtfertigen müssen. Und dann ist die Frage, ob ich diese Vergebung, von der wir immer wieder jetzt gehört haben, habe oder nicht. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt stellt sich für mich die schwierige Frage, warum ist Gott so streng, dass er wegen so einer Kleinigkeit, sage ich jetzt mal, das ist keine Todsünde, ich bin jetzt kein Experte für Altes Testament, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das eine Sünde ist, die im Alten Testament mit dem Tod bestraft wird. Ja? Und im Neuen Testament schon gar nicht, ne? Und heutige Gesetzgebung auch nicht. Warum ist Gott so streng? Es ist eine außergewöhnliche Zeit. Es ist eine außergewöhnliche Zeit. In der Apostelgeschichte beginnt die Gemeinde zu wachsen. Und das ist die erste innere Herausforderung Vorher haben wir nichts gelesen, dass da irgendwelche Streitereien oder Eifersüchteleien oder irgendwelche Unreinheiten oder was gegeben hätte. Es war alles Wonne und wunderbar. Und jetzt kommt das erste innere Problem. Und Gott ist extrem streng. Es ist eine außergewöhnliche Zeit. So wie auch damals außergewöhnliche Zeichen passiert sind, ist das auch ein außergewöhnliches Zeichen für etwas, was Gott sehr, sehr wichtig ist. Es steht nirgendwo, dass wir das auch heute noch so vollziehen sollen. Aus meiner Sicht ist die Todesstrafe nicht mehr aktuell heute und ich bin froh, dass es auch nicht mehr gibt, aber Gott straft Sünde. Und das hat er wirklich in diesem Fall ganz, ganz, ich möchte fast sagen, brutal, oder na, brutal ist nicht das richtige Wort, er hat es wirklich ganz offensichtlich und klar gezeigt. Der heilige Gott lässt sich nicht belügen. Und in dieser außergewöhnlichen Zeit war das ganz wichtig, dass das alle begriffen haben. Und wir haben das heute vergessen. Uns ist Gott der Papa, und das ist ganz wichtig, das ist ganz super, wie wir es auch gesungen haben, aber er ist auch der heilige, gerechte und einzig wahre Gott, der auch sich nicht belügen lässt, den man nicht um den Finger wickeln kann. Damals ist es ganz, ganz deutlich in dieser außergewöhnlichen Zeit geahndet worden. So wie es auch damals außergewöhnliche Wunder gegeben hat. Das Evangelium und der Plan Gottes mussten ganz klar proklamiert werden. Es war eine außergewöhnliche Situation. Es war der erste Angriff auf die Gemeinde von innen. Wie sie Angriff von außen bekommen haben, da hatten sie eine wunderbare Strategie: beten. Aber der Angriff von innen, was passiert jetzt? Reinigung. Reinigung. Und Gott greift hart ein. Später gab es dann auch noch andere Probleme von innen und die haben sie andere Strategien entwickelt. Es gab Streit, Eifersucht, es gab theologische Unterschiede und die Bibel ist so aufrichtig und schreibt drüber. Und man kann schauen, wie Gott da, welche Lösungen Gott da gegeben hat. Aber hier ist diese Strategie gegen das erste Problem eine harte, ganz harte Sache. Warum ist Gott so streng? Es war eine außergewöhnliche Zeit, es war eine außergewöhnliche Situation und es ist eine außergewöhnliche Sünde. Sage ich jetzt mal, warum? Wir machen gerne Unterschiede bei Sünden. Ja? Ja, das eine ist eine schlimme Sünde, wenn ich jemanden umbringe. Oh, das ist schlimm. Und andere Sünden, Lügen, ein bisschen was. Keiner etwas auf die Seite schaffen, ja, das ist vielleicht nicht so schlimm. Ich habe den Eindruck, dass Jesus eine Hauptsünde unter den Menschen besonders gegeißelt hat. Ich lese in der Bibel hauptsächlich Konflikte, die Jesus mit den Pharisäern hatte, die über Heuchelei, die sich um Heuchelei gekümmert haben. Es war die Bergpredigt, ist voll. Und ich lese nur einen Teil vor. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor Menschen zur Schau zu stellen. So habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du nun zum Beispiel den Armen etwas gibst und lasst es vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon erhalten. Jesus führt es dann noch fort übers Beten und übers Fasten. Er sagt sinngemäß Gleiches immer wieder: Hütet euch vor der Heuchelei. Heuchler sind Menschen, die den Lohn von Menschen, die Anerkennung von Menschen suchen und den Lohn Gottes dadurch verspielen, nicht bekommen. Und viel später im Matthäusbrief geht er noch brutaler, noch direkter vor und sagt zu den Pharisäern: Weh euch, Schriftgelehrte, Pharisäer und Heuchler! Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig seid ihr aber voller Raub und Unenthaltsamkeit. Ihr blinden Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Weh euch, Schriftgelehrte, Pharisäer und Heuchler, denn ihr gleicht überdünchten Gräbern, die außen zwar schön scheinen, innen aber voll von totem Gebein und aller Unreinigkeit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus ist offenbar sehr empört über Heuchelei. Und er greift das ganz massiv an, und es ist uns eben ein Teil der Bergpredigt und ein ganzes Kapitel im Matthäusevangelium überliefert, wo er das, genau das ankreidet, wo er den Finger genau auf diese Wunden setzt. Warum ist Heuchelei so ein Problem? Und wir machen den Unterschied. Es gibt bei uns immer wieder, dass wir gewisse Dinge besonders als verwerflich hinstellen. Aber ich glaube, dass das Heucheln, das Verborgene, am wenigsten beachtet wird. Und ich glaube, dass deshalb die Bibel das hier auch so hart darstellt, diese Konsequenzen. Durch Heuchelei belügen wir einander und verunsichern wir andere Menschen. Wenn ich mich da hierher stelle und so tue, als ob ich immer perfekt bin, dann werden andere sagen: Boah, ich kann das nicht, ich bin ja viel schlechter. Dann entmutige ich andere. Wenn ich euch aber sage: Ja, ich habe auch meine Schwächen. Ja, ich habe auch meine Sünden. Aber Jesus ist größer, dann ist das ein ganz anderer Zugang. Das hilft dem anderen und man baut keine Mauern auf zwischen den Guten und den Schlechten. Durch Heuchelei belügen wir Gott und den Heiligen Geist. Weil wenn ich sage, ich bin ja eh gut und es ist eh alles in Ordnung und nein, das bisschen da, das würde Gott vergeben, aber das ist, dann nehme ich ihn nicht ernst. Ja? Wenn ich sage, es ist ja egal, ob ich sündige, dann nehme ich Gott nicht ernst. Dann habe ich eine falsche Einstellung zu ihm. Wenn ich einen Chef habe, den ich nicht ernst nehme, dann werde ich auch nicht ernstlich für ihn arbeiten, oder? Dann bin ich eigentlich kein guter Mitarbeiter. Und wenn ich meine Eltern verachte, dann werde ich ihre Anweisungen, ihr Leben, das, was sie für mich tun, auch nicht wirklich positiv nehmen, und es ist keine Beziehung da. Wenn wir Gott nicht ernst nehmen, dann beleidigen wir ihn. Wenn wir Gott beleidigen, dann beleidigen wir den Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir belügen Gott. Wir glauben, wir können ihm was vormachen. Gut, es ist hart. Wie können wir jetzt mit dieser Heuchelei umgehen? Ich glaube, wir alle neigen dazu, zu heucheln. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich habe mir überlegt, wirklich, wie können wir das jetzt praktisch umsetzen? Ehrlich sein. Ich meine nicht, dass ich jetzt überall herumrenne und sage, ich bin so ein Sünder. Das ist ja auch schon wieder auf der Show, ja? Aber ehrlich sein, wenn du im Gespräch mit jemand anderem bist und sagst, du, ich habe auch meine Probleme. Geben wir auch unsere Schwachheit und unsere Fehler zu. Und ich habe dazu geschrieben, im geschützten Raum. Ich bin kein Freund davon, dass man das überall groß herum erzählt, weil dann machst du auch wieder Probleme. Ja? Aber im geschützten Raum, im Hauskreis, in einer Zweierschaft, in einer Gebetsstunde, sollen wir auch über unsere Schwachheiten, über unsere Fehler reden können und füreinander beten. Buße ist Umkehr, Beichte ist Bekennen. Und beides führt dazu, dass Neues beginnt. Und wir müssen uns von innen her erneuern und reinigen lassen. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Innere Reinigung, Erneuerung. Das gilt aber auch für die Gemeinde. Wir müssen Schulden erkennen, bekennen, umkehren, die Vergebung annehmen und neu anfangen. Ich schlage vor, dass wir das mehr praktizieren, indem wir uns überlegen, mit wem können wir Gebetspartnerschaften, Zweierschaften gründen, wo man auch über diese Dinge, über die inneren Probleme offen redet und füreinander betet. Ich habe das immer wieder erlebt, dass es so hilfreich ist, wenn du deine Probleme an jemand anderen abgeben kannst, nicht mehr selber immer dafür betest und dafür seine Probleme übernimmst und dass man so füreinander betet. Und da kommt man weg von sich selber und Gott wirkt viel besser. Also kann viel mehr wirken, glaube ich. Das wären meine Vorschläge zum Umgang mit Heuchelei in unserer Gemeinde. Ich weiß, es ist nicht sehr spektakulär, aber gerade das Letzte sollten wir ernsthaft überlegen. Überlegt euch, mit wem könnte ich so eine Gebetszweierschaft gründen. Die Geschichte ist nicht ganz aus, es geht noch weiter und es gibt auch ein bisschen was Positiveres noch. Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel ließ Gott viele Zeichen und Wunder unter den Leuten geschehen. Und alle Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle Salomos. Von den anderen aber wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Das Volk jedoch sprach lobend über sie. Und von solchen, die an den Herrn glaubten, kamen immer mehr dazu, Scharen von Männern und Frauen. Und es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei, die alle geheilt wurden. Eine besondere Zeit, eine besondere Situation. Das Gemeindeleben war damals anders. Aber das, was als erstes, und das steht in allen den Abschnitten, wo jetzt über das Gemeindeleben geschaut, sie waren einmütig. Einmütig. Sie waren eins. Sie haben sich getroffen. Das gehört schon mal dazu. Und sie haben ein Ziel gehabt. Natürlich, wenn man jetzt so unmittelbar die Auferstehung und das Wirken des Heiligen Geistes erlebt hat, sie haben ja auch unmittelbar erwartet, dass Jesus wiederkommt. Und das war für sie ganz ein zentraler Punkt. Sie hatten dieses gemeinsame Ziel einmütig. Und sie haben sich regelmäßig getroffen. Am Anfang heißt es, sie blieben täglich, sie waren täglich beieinander. Jetzt in unserem Text regelmäßig. Ja. Also es hat sich wahrscheinlich auch dann gezeigt, dass das Tägliche nicht geht, ja, weil irgendwas muss anderes auch machen. Auf jeden Fall haben sie sich regelmäßig getroffen. Einmütigkeit Regelmäßigkeit. Und sie hatten ein Ansehen in der Öffentlichkeit. Man konnte ihnen eigentlich nichts vorwerfen. Sie haben Gutes getan. Sie haben sich öffentlich getroffen, sie haben sich noch immer in der Säulenhalle des Salomo getroffen, das war ein Teil des Vorhofs der Heiden, wo jeder hin konnte. Und dort haben sie sich versammelt und dort haben sie, hat Petrus und die anderen Apostel gelehrt. Das war ja schon gefährlich für sie. Und das ist ja auch dann gleich, später im nächsten Kapitel merkt man es gleich wieder, eine Verhaftung gekommen deshalb. Aber sie waren dort öffentlich sichtbar und die Leute haben sich positiv über sie geäußert. Man hat sie geschätzt, weil sie eben Positives getan haben. Sie haben die Wunder getan, aber sie haben auch diese Caritas, diese Fürsorge gemacht. Sie haben Leuten, die in Not waren, was gegeben. Das sieht man ja, das merken ja die Umgebung. Ja. Sie waren also wirklich sehr positiv besetzt in ihrer Umgebung. Ihr Ansehen war groß. Gleichzeitig war ein gewisser Respekt da. Also steht hier drinnen, dass nicht jeder sich ihnen gleich anschließen wollte. Das war auch ein gewisser Schutz. Es ist nicht so, dass jetzt, wenn sie sich dort versammelt haben, gleich die Tempelpolizei kommen konnte und sie vertreiben konnte. Man hatte sozusagen ein bisschen einen Respekt vor ihnen. Schauen wir mal, was wird jetzt draus. Aber sie waren... Sie waren also respektiert und es sind trotzdem immer wieder Leute auch hinzugekommen. Es gab die Zeichen und die Wunder in dieser Zeit und ich glaube, und wir fragen uns ja, warum heute nicht, ich glaube, wir müssen immer die Zeit mit betrachten. Und wenn wir heute uns konzentrieren wollen auf Wunder, dann müssen wir uns auch fragen, haben wir diese außergewöhnliche Zeit? Ich denke, wir sollen offen sein für außergewöhnliche Zeiten, wir sollen offen sein für Erweckung und so weiter, aber nicht, es liegt nicht an uns, dass wir das steuern. Das Gebetsleben der Gemeinde, ich habe schon darüber gesprochen, sie waren wirklich immer ganz intensiv im Gebet. Und wenn sie gebetet haben, das ist ja ganz interessant, sie haben nicht zuerst gejammert, sondern sie haben Gott gepriesen. Und das war auch heute in unserer Gebetszeit schön. Habt ihr es gemerkt, wir haben wirklich... Fast jeder hat Gott für irgendetwas von seinem Wesen Positives gesagt. Wir haben Gott gelobt für das, was er ist. Machen wir das am Dienstag weiter. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Spenden, freigebig sein. Am Anfang war also wirklich in diese Freigebigkeit sehr, sehr groß. Später dann ist die Gemeinde in Jerusalem verarmt. Ich will nicht sagen, dass sie deshalb verarmt ist, aber ein gewisser Zusammenhang könnte sein. Und Paulus hat auf seinen Reisen für die Gemeinde in Jerusalem Geld gesammelt. Und dort ist dann plötzlich von Griechenland, von Mazedonien und so weiter Geld wieder zurück nach Jerusalem gekommen. Und sie hatten dann wieder genug. Wir müssen uns davon verabschieden, dass das, was wir hier auf dieser Welt haben, uns gehört. Wir haben ja gerade gelesen, keiner betrachtete etwas, was ihm gehört hat, als sein Eigentum, sondern wir sind Verwalter. Und seien wir doch freigebig mit dem, was wir haben. Und ich meine nicht nur das Geld. Seien wir freigebig. Geben wir unsere Zeit, geben wir unsere Kräfte, geben wir unser, was wir haben, den Wohnraum oder was immer, auch dafür, dass das Reich Gottes weiter gebaut wird und dass Not gelindert wird. Also diese Freigebigkeit war auch ein Teil des Gemeindelebens und es sollte auch für uns praktisch wichtig sein. Etwas, was in dem Text nicht vorkommt, was ich mir gedacht habe, aber ich schreibe es trotzdem dazu, das war diese Freimütigkeit, diese Offenheit, der Peter hat darüber gepredigt, diese Freimütigkeit, also sie haben sich nichts anderen. Sie haben einfach gesagt, was ist. Ja? Sie waren freimütig. Sie haben keine Angst gehabt, etwas Unpassendes zu sagen und so weiter. Sie haben sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Sie waren freimütig, das Evangelium einfach weiter zu sagen. Also das sage ich mir halt. Das fehlt mir so oft, gell? Dass ich nicht wirklich diese Freiheit habe, von der Seele frei heraus zu sagen, ja, denk mir, ja, wie kommt das an und so. Ja? Also das sind so Dinge, die wir auch für uns praktisch ableiten können. Einmütigkeit, regelmäßiges Treffen. Wie stehen wir in der Öffentlichkeit da? Was denken die Leute über uns? Lassen wir zu, dass Wunder und Zeichen geschehen? Wie schaut es mit unserem Gebetsleben aus? Sind wir bereit, von dem, was Gott uns gegeben hat, was uns anvertraut hat, was wir zu verwalten haben, etwas zu geben? Sind wir freimütig? Wenn wir das ein bisschen umsetzen, einerseits den ernsten Bereich, dass wir uns von innen her persönlich und als Gemeinde immer wieder reinigen lassen. Und andererseits dieses gemeinsame Leben, das auch nach außen wirkt, dann denke ich, können wir auch ein Stück von dieser ersten Dynamik der ersten Kirche auch wieder heute erleben. Amen.